Ja, einer unserer Hauptaufschwerpunkte und mit seiner ganz eigenen Thematik, die da dran steht und für uns ja in unserer Stadt auch von uns allen mit Herzen getragen. Also Frau Schmalfuß, ich glaube, Sie fangen an. Nein?
Nein.
Herr Menzinger fängt an.
Fängt an.
Okay. Ich habe hier nicht umgeblättert, dann übergeben wir an Herrn Menzinger.
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, liebe Mitglieder, wir haben wieder eine faktenbasierte Drucksache für Sie vorbereitet. Wir hoffen, dass wir das entsprechend präsentieren können. Wir haben vereinbart, dass wir das schwerpunktmäßig präsentieren, dass wir jedes Jahr einen anderen Schwerpunkt bilden. Den wird Ihnen Frau Schmalfuß dieses Jahr präsentieren mit der Erholungsfunktion. Ich mache die anderen Produkte in einem kurzen Überblick. Und damit Sie sich gleich einordnen können, haben wir die ganzen Produkte hier zusammengeführt auf monetärer Basis, was das bedeutet im Vergleich zu 21, 22, 23, die Kostenentwicklung und die Erlöse. Und vereinfacht zusammenführen kann man sagen, dass es aus haushalterischer Sicht 2023 ein sehr positives Jahr war, vor allen Dingen, weil wir die Einnahmen um 900.000 Euro steigern konnten. Das war ein großer Anteil, über die Hälfte dieser Steigerung kam aus den Holzerlösen, zum Großteil aus den Stammholzpreisen, die sich international sehr positiv entwickelt haben. Aber wir wissen alle auch noch, dass es die Energiekrise war und die entsprechenden Energiekosten, die nach oben gegangen sind. Und wir dadurch die Koppelprodukte, die bei der Produktion von Stammholz entstehen, in den Energiesektor entsprechend zu günstigen Preisen vermarkten konnten, sodass die Erlöse insgesamt um 31% gestiegen sind im Vergleich zu 22, im Vergleich zu den Kosten mit 8%. Wir gehen jetzt eben durch die einzelnen Farbfelder dadurch. Das erste unter dunkelgrün ist die Gesunderhaltung des Waldes. Da wollen wir Ihnen ja mal zeigen, was haben wir wirklich im Wald umgesetzt. Und das ist das Ziel der dauerhaften Erhaltung und Stabilität durch Vielfalt. Das A und O ist, die Vielfalt dadurch zu steigern, dass man entsprechend pflegt, eingreift und managt, weil einfach die klimatischen Bedingungen in der Regel bestimmte Arten begünstigen. Wir aber mit den ändernden Rahmenbedingungen schauen müssen, dass wir auch unter jetzigen klimatischen Bedingungen schon so eine Vielfalt auf die Fläche bekommen, dass wir auch bei sich ändernden Rahmenbedingungen eben vielfältig starten. Dann sieht man, das ist eine Kurve, die über die letzten Jahre schwankt, aber auf einem sehr hohen Niveau ist. Wir haben diese 10-jährige Forsteinrichtungsplanung und wir sind da über dem Soll, dass wir alle Flächen in dieser Planung, in der Forsteinrichtungsperiode auch gepflegt bekommen. Das ist nicht beliebig steigerbar, sondern das ist einfach eine Frage, auch in welchem Umfang macht es Sinn. Und man kann nicht Jungbestandspflege per se nochmal erhöhen. Man muss auch schauen, wo sind welche Bestände, in welchem Alter, dass es sinnvoll ist. Das heißt, es ist jetzt nicht eine Lust und Unlust von uns, ob das mal etwas höher ist oder nicht, sondern es ist basiert auf der Notwendigkeit, die im Wald auf diesen Flächen besteht. Aber als Kontrolle haben wir diese Forsteinrichtungsperiode und da sind wir absolut im Soll. Zweiter Indikator für die Erhaltung und Stabilität durch Vielfalt ist diese Grafik, die wir auch jedes Jahr zeigen. Das zeigt zum einen, dass wir mit dem Einschlag von Holz, das ist die blaue Linie, uns sehr stark an dem nachhaltigen Einschlag orientieren. Und die gelbe Linie zeigt, wie viel Anteil wir von diesem Einschlag nicht planmäßig vollziehen können, sondern aufgrund von Schadereignissen Zwangspunkte haben, in denen wir tätig werden müssen. Und man sieht einen großen Peak, da habe ich dieses Bild von der kaputten Esche eingefügt. Das war das Eschentriebsterben, das immer noch kursiert, aber einfach das hat unsere Eschenbestände schon so dezimiert, dass die Mengen inzwischen einfach zurückgehen. Also das ist nicht besser geworden, sondern es gibt einfach so wenig Eschen. Insofern sieht die Kurve erstmal positiv aus, weil der ZN-Anteil zufällige Nutzung sinkt. Der ist aber jetzt 2023 nochmal gestiegen und das war der Faktor der Spätfolgen der vorangegangenen Jahre, das ist überwiegend die Tanne, die aus Trocken- und Insektenschäden abgegangen ist. Aber Sie sehen es, unsere Prognose für 2024, auch aufgrund der sehr feuchten Witterung dieses Jahres, ist positiv, dass wir entsprechend weiter planmäßig arbeiten können. Ziel ist dort eine natürlich möglichst geringe Anteil an zwanghaften Nutzung, sodass wir möglichst planmäßig arbeiten können. Der nächste Punkt, der hellgrüne Balken in diesem Gesamtstack, wo welche Kosten auftauchen, ist die Biodiversität und andere Schutzfunktionen. Dort haben wir auch, haben wir in dieser Drucksache Ihnen beigefügt, was die Ziele für die nächsten 10 Jahre sind, und haben eben das runtergebrochen auf das jährliche, die jährlichen Pflegeflächen. Dort könnten wir zum Glück trotz der beschriebenen Zwangsnutzungen genügend planmäßige Flächen realisieren. Mit diesen 103 Hektar Lebensraumtypen in FFH-Flächen bzw. 128 Hektar Lebensstätte, die wir pflegen konnten, im Sinne der Managementpläne haben wir bereits 45% der Gesamtflächen im Stadtwald für dieses Jahrzehnt gepflegt. Also sind wir auch sehr gut in dem Zeitrahmen. Dann der Punkt Holzproduktion und Klimaschutzleistung wollen wir nur auch nochmal zeigen. Es ist ja von uns erklärtes Ziel gemeinsam, dass wir den Holzvorrat nicht weiter aufbauen lassen, um eben die Stabilität des Waldes nicht zu gefährden und die Vielfalt erhalten zu können. Und die Frage ist, was passiert mit dem Zuwachs im Wald, den wir dann entnehmen im Zuge von Bewirtschaftung? Und da ist es entscheidend, in welche Verwendung wir das Holz verkaufen können. Zum einen, wie weite Wege das Holz gehen muss. Das ist diese kleine Karte, die Sie unten sehen. Und es ist für uns sehr günstig, dass wir knapp 80% unseres Holzes im Umkreis von 50% vermarkten können. Ich will es nicht verschweigen, wir schaffen das nicht mit allem. Und auch bei uns gibt es immer wieder Container, die auf Übersee gehen. Aber wir sind da sehr zurückhaltend und haben das erklärte Ziel, das wo es immer ist, zu vermeiden. Aber das versteckt sich zum Teil unter den 15%. Es geht um Gottes Willen nicht 15% nach Übersee, aber wir haben einfach diese 200-Kilometer-Grenze gezogen. Und das ist vor allen Dingen Industrieholz, was nach Ehingen bzw. nach Lenzingen in Österreich geht, aber auch Container. Und in der Form, wie wir die Wälder bewirtschaften, schaffen wir das eben, dass die Produkte, die wir dadurch erzeugen, einen sehr hohen CO2-Bindungswert haben, weil sie häufig in konstruktive Verwendung gehen können. Das ist der Hintergrund, warum wir nicht einfach nur Biomasse produzieren, sondern warum wir auch wirklich Wertholz produzieren wollen, um dadurch Produkte erzeugen zu können, die einen langen Produktzyklus haben. Und da schaffen wir das eben durch das Holz, was wir aus dem Zuwachs entnehmen, 44.000 CO2-Äquivalenztonnen, also die Atmosphäre darum zu entlasten. Also diese zeigen wir Ihnen auch jedes Jahr, das muss immer wieder nachgesteuert werden, wohin verkaufen wir, zu welchen Bedingungen denn unsere Kundschaft das Holz. Das waren die sonstigen, die wir nur in kurzen Schlaglichten beleuchten wollen, und dieses Jahr ist das Schwerpunktthema der Erhalt und Förderung der Erholungsfunktion, und da übergebe ich gerade an dich.
Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, liebe Stadträtinnen und Stadträte, wir hatten ja gemeinsam überlegt, wie können wir den Jahresbericht einerseits kürzen und andererseits für die einzelnen Themen dann doch auch in die Tiefe gehen lassen, stärker als wir das vor einigen Jahren noch gemacht haben. Und diesmal möchte man Fokus mit Ihnen auf die Erholungsfunktion legen. Eine der vier Funktionen nach der Waldkonvention, seit wir die 2020 im Vorfeld der Forsteinrichtung, seitdem Sie verabschiedet haben und wir sie gemeinsam im Vorfeld erarbeitet haben. Die Erholungsfunktion, eine der bis dato drei klassischen Waldfunktionen, immer schon eine besondere Bedeutung in Freiburg als Stadtwald, der ja wie ein Ring die Kernstadt umgibt. Und welche Bedeutung der Stadtwald für die Erholung hat auch zuletzt zwei aktuelle Studien wiederum der Stadt ergeben. Laut dem Sportentwicklungsplan üben 23% aller Freiburgerinnen und Freiburger ihren Sport in Wald, Feld oder Wiese aus. Und auch das Tourismuskonzept der FETM hat aus seinen Umfragen herausgefunden und war abgeleitet, dass das Thema Sport und Natur, Sport und Bewegung, eines der Schwerpunktthemen sein soll. Wir bewirtschaften diesen Stadtwald mit dem Ziel der Erholungsfunktion also für die Freiburgerinnen, aber auch für Tourismus. Daher ist eines unserer 10 Ziele die Erhaltung und Weiterentwicklung der Erholungsfunktion für den Stadtwald, und ein konkretes Instrument haben wir formuliert, auch bei den Instrumenten, die wir in der Waldkonvention nennen, ist zum Beispiel die Waldfreizeitkarte, auf die ich am Ende auch nochmal eingehen werde. Wir haben vor allen Dingen viele Sportangebote im Stadtwald. Sport war schon immer, seit Jahrzehnten eigentlich, ein Schwerpunkt, für den Infrastruktur bereitgestellt wurde. Man muss aber sagen, das hat nochmal deutlich zugenommen mit dem steigenden Gesundheitsbewusstsein und auch mit einer Individualisierung der sportlichen Aktivitäten. Und wir beziehen uns darauf immer. Wir versuchen im Gespräch und im Kontakt zu sein mit unterschiedlichen Interessengruppen, vor allen Dingen auch mit Sportvereinen bei diesem Thema. Und unter anderem als Folge dessen sind in den letzten Jahren 3 Bewegungsparks entstanden, wo wir wirklich sehr schönes Projekt zunächst umfangreich entwickelt haben im Sternwald, das wir aber schon in Lehen ein zweites Mal realisieren konnten und das in diesen Wochen gerade am Rosskopf als Ersatz für den in die Jahre gekommenen und sukzessive rückgebauten Trimpfad am Hirzberg auch dort etabliert wird. Darüber hinaus haben wir Laufstrecken, die sind jetzt nicht ganz so spektakulär, werden aber stark angenommen und sind inzwischen in Freiburg einer der Mountainbike-Hotspots, der, man muss sagen, nicht nur Region, sondern Nation oder auch darüber hinaus. Freiburg wird, das ist manchmal auch zum Leidwesen von uns Förstern, in gleichem Atemzug wie Innsbruck oder andere Hotspots in den Alpen genannt. Allerdings sehen wir das auch als Bestätigung einer angebotsgerechten Berücksichtigung von veränderten Sportinteressen. Wir arbeiten da eng mit dem Mountainbike-Verein zusammen, nicht immer mit gleicher Zielsetzung. Die wollen mehr Strecken, wir wollen einen Ausgleich mit anderen Sportnutzenden, aber ebenso natürlich auch mit Erholungsfunktionen, die jetzt etwas ruhiger passieren, spazieren gehen, wandern oder einfach nur sich erholen. Da haben wir im gesamten Stadtwaldbereich ganz etliche Einrichtungen, die erstrecken sich vom Schauinsland bis runter in den Mooswald. Sie sind hier aufgeführt, keine Sorge, ich gehe nicht auf alles ein, aber einige dieser Einrichtungen sind schon gerade auch aktuell in Arbeit oder werden saniert. Die 3 Aussichtstürme, der Rosskopf ist vor 2 Jahren fertiggestellt worden. Ich muss sagen, hier macht ganz viel fachliche Unterstützung das GMF. Da kooperieren wir natürlich mit den Ämtern zusammen und in dem Fall im GMF, was da sehr viel ingenieurtechnischen Fach- und Sachverstand hat. Der Schauinslandturm wird Ende diesen Monats wieder eröffnet und als dritten aufgeführt hier ist der Schlossbergturm, der aber noch viel mehr in der Regie des GMFs unterhalten wird. Aber Sie finden ganz zwischendrin auch die über 300 Ruhebänke, Grillstellen, Themenpfade. Und warum wir die hier aufführen, ist der Grund, dass wir diese nicht nur bauen, sondern auch unterhalten. Wir müssen sie aber auf ihre Verkehrssicherheit kontrollieren. Und das bedeutet bei den Einrichtungen, die hier genannt sind, wie die Walderlebnispfade, die Waldspielplätze oder auch die Einrichtungen am Opfinger See, eine 2-wöchige Kontrolle der Verkehrssicherheit auf ihre, der Einrichtungen auf die Verkehrssicherheit. Das beschäftigt wirklich Man- und Women-Power, denn die Dinge müssen kontrolliert werden, was kaputt ist, repariert werden und neben den eigentlichen Einrichtungen müssen diese Orte auch auf Baumgefahren kontrolliert werden. Und das, wie gesagt, vom Schauinsland bis runter in die Mooswaldniederungen in jedem Revier. Schwerpunktmäßig haben wir diese Einrichtungen allerdings rund um die Kernstadt oder auch die Ortschaften. Wir haben da über 400 Hektar Erholungswälder, auch in der Forsteinrichtung als Betriebszieltyp ausgewiesen. Und das sind Wälder, die wir auch waldbaulich mit dem Ziel der Erholungsnutzung behandeln. Das bedeutet, da ist die Zielsetzung noch mal viel stärker darauf ausgerichtet, markante Einzelbäume zu fördern, die Einzelbaumstabilität zu fördern, aber auch die Baumartenvielfalt mit Blick auf Herbstfärbung, Blüten im Frühjahr zu erhöhen und zu fördern. Opfinger See ist hier aufgeführt. Das ist ein Thema, was uns jetzt und Sie vor allen Dingen auch letztes Jahr beschäftigt hat. Auch da sind wir ganz kurz vor der Einführung der kostenpflichtigen Parkens. Ab nächster Woche Montag kann man die Jahresparkkarten erwerben. Und mit dem wollen wir ja auch einen finanziellen Beitrag erwirtschaften, sodass wir die enormen Ausgaben, die mit dieser Infrastruktur und deren Unterhaltung verbunden sind, einfach auch zu einem Teil refinanzieren können. Wir bieten auch Hütten. Ich denke, jeder von Ihnen kennt zumindest das Angebot, beziehungsweise ich hoffe es. Ich hoffe auch, dass vielleicht etliche von Ihnen schon die Freude gehabt haben, eine solche Hütte für ein Familienfest, Kindergeburtstag, Rundengeburtstag oder auch das Freundestreffen zu nutzen. Wir haben insgesamt 8 Hütten und 2 Grillplätze, die man wirklich mieten und somit exklusiv für einen Termin für sich reservieren und nutzen kann. Und während einige kleinere Hütten auch spontan mal, da lohnt der Blick in den Terminkalender, verfügbar sind, sind die großen Hütten im Sommer, die Opfinger und die St. Georgs, teilweise bis zu 3 Jahre im Voraus belegt, was für mich auch ein Beleg dessen ist, dass wir da einen Bedarf decken, vor allen Dingen den Bedarf von Menschen, die das Ganze nicht im eigenen Garten, auf der Terrasse oder in ihrem großen Wohnzimmer tun können oder in der Regel können, solche Feste zu feiern. Jetzt muss ich mal gucken, denn die Auslastung der Hütten haben wir auch aufgeschrieben. Aber ich glaube, die Zahl ist jetzt gar nicht so relevant. Ich finde sie nämlich so schnell. was wir auch anbieten, aber natürlich nicht nur, also nicht anbieten im Sinne von, dass wir damit hausieren gehen, sondern dass wir in den vergangenen fast schon 3 Jahrzehnten mit den Trägern der Kindergärten gefunden haben, sind Standorte für insgesamt 28 Waldkindergarten- und Waldspielgruppen im Stadtwald. Das hat Ende der 90er Jahre begonnen und seither, zu Beginn vor allen Dingen aus Elterninitiativen heraus, in der Zwischenzeit haben wir aber auch 3 oder 4 städtische Gruppen und kirchliche Waldspielgruppen im Kindergärten im Stadtwald die Möglichkeit geschaffen, kurzfristig Bedarfe der Kinderbetreuung zu decken. Und ich finde das nach wie vor eine ganz tolle Sache. Wir würden das auch ausweiten, wenn nicht wir überzeugt sind, dass wir in der Zwischenzeit an einen Punkt gekommen sind, dass die geeigneten Standorte, die naturschutzfachlich und aus Gründen der Verkehrssicherung überhaupt gut geeignet sind, denn die müssen ja auch erreichbar bleiben für die Eltern und Kinder, soweit erschöpft sind. Das heißt, wir haben im Moment viel damit zu tun, die bestehenden Standorte verkehrssicher zu halten, wenn man an Dürreschäden und Eschentriebsterben denkt und auch den einen oder anderen Standort zu verlegen für bestehende Gruppen. In der Regel sind die Gruppen in engem Austausch mit den Revierleitern. Da besteht auch eine Zusammenarbeit, was Ausflüge oder kleine Exkursionen für die Gruppen angeht. Eine sehr schöne Sache, wo wir landesweit eine absolute Spitzenposition einnehmen, was das Angebot angeht. Und auch sicher zu den ersten Kommunen gehören oder ersten Waldbesitzern, die das in größerem Umfang auch ermöglicht haben. Dieses alles, mal mit Ausnahme von den Waldkindergärten, die sind ja nicht verzeichnet, aber dieses gesamte Angebot haben wir schon seit längerem in der Waldfreizeitkarte des Forstamtes zusammengefasst. Die letzte Neuauflage war 2019. Ich habe Exemplare mitgebracht. Wir geben sie deswegen auf, weil wir an der Neuauflage arbeiten, die auch in digitaler Form dann verfügbar sein soll. Auch da, denke ich, müssen wir mit der Zeit gehen, aber in dieser Waldfreizeitkarte haben Sie alle Einrichtungen, die wir jetzt nur gestreift haben, gekennzeichnet. Und es kommt vor allen Dingen aus meiner Sicht auch zum Ausdruck, dass es unser Bestreben ist, die Bedarfe und Interessen zu erfüllen, aber gleichzeitig die Lenkung hinzukriegen, sodass nicht nur Erholungsnutzungen untereinander konfliktfrei stattfinden können im Wald, sondern natürlich auch, dass die anderen Funktionen, insbesondere der Naturschutz, insbesondere der Biotop- und Artenschutz, nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Und das ist im Grunde genommen die große Herausforderung, das ausgewogen und gut zu lenken, in unserem Verständnis immer mit Angebote, soweit es irgend möglich ist, und mit möglichst wenig Verboten zu arbeiten, weil wir da immer an die große Herausforderung, die nahezu unlösbar ist, solche Verbote erfolgreich durchzusetzen, während gute Angebote unserer Erfahrung nach schlicht und einfach angenommen werden. Vielen herzlichen Dank.
Ja, dann auch von mir ganz herzlichen Dank. Ich bin mir sicher, dass da auch noch alle hier Dinge zu entdecken haben, dass nicht jeder jedes Hütte, jeden Kindergarten schon lokalisieren könnte. Und das ist ja das Tolle an unserem Wald, dass er so vielfältig ist und noch für alle immer wieder was Neues bietet. Und das in der von Ihnen beschriebenen Qualität. Jetzt gucke ich mal in die Runde. Frau Hehn, Herr Schätzle, Herr Geiler, soweit erstmal.
Ja, herzlichen Dank, Frau Schmalfuß, Herr Menzinger. Das ist im Grunde etwas, was wir jedes Jahr hier zur Kenntnis nehmen und kommentieren. Es ist auch jetzt nichts, was irgendwie groß aus dem Rahmen fallen würde. Erwartbare Schwankungen, die mit klimatischen Ereignissen oder mit dieser Eschenkrankheit zu tun haben, die aber unterm Strich im Grunde den roten Faden der Waldbewirtschaftung eigentlich nicht wirklich gefährden, sondern diese Schwankungen werden abgepuffert von dem, wie hier einfach die Bewirtschaftung stattfindet. Ich denke, zu dem Zahlenteil, da könnte man jetzt in die Tiefe gehen, aber die Folie, die Sie am Anfang aufgelegt haben, wo einfach die Kosten und die Erlöse einander gegenübergestellt waren, auch die Erlöse mit einer Schwankung versehen, wofür Sie als Bewirtschaftende nichts können. Ne? Erfreulicherweise steigen die Holzpreise, da kann man nur sagen, prima, aber das ist jetzt nichts, wofür ich Sie besonders loben müsste. Es ist, wie es ist, aber es geht genau auch wieder in die andere Richtung irgendwann. Und dann kann auch niemand Sie dafür verantwortlich machen. Ich denke, man könnte in die Tiefe der einzelnen Zahlen gehen, ohne dass das aber, glaube ich, enorme Erkenntnisse zeitigen würde. Spannender finde ich unter dem Aspekt einfach auch diesen zweiten Teil, wo jeweils wieder ein Schwerpunkt der Waldbewirtschaftung jenseits der eigentlichen Holzproduktion dargelegt wird. Und ich glaube, hier hätte man noch eine halbe Stunde länger erzählen können. Und das sind eigentlich die Dinge, glaube ich, wo die Akzeptanz von Waldbewirtschaftung, wo sich das abspielt. Und gerade der Erholungsbereich ist ja etwas, was von Freiburg nicht wegzudenken ist. Die Lebensqualität Freiburgs hängt auch mit dem Stadtwald zusammen. Daran anschließend eine Frage, die sich auch daran anschließt, was zum Schluss gesagt wurde, nämlich mit der Zeit gehen, analoge Karte das letzte Mal. Gibt es Planungen für eine Freiburger Stadtwald-App? Wie soll das weitergehen? Wie kann das weitergehen? Ich denke, da hat sich einfach auch viel entwickelt. Und dazu muss man sich irgendwie verhalten. Und gerade was die Nutzung des Waldes als Erholung in sozialer Hinsicht angeht, da kriegt man die beabsichtigte Lenkungswirkung unter Umständen besser digital an die Adressaten als in der Form von Schautafeln oder so. Wie sind da die Pläne? Dankeschön.
Vielen Dank. Dann bitte Herr Schätzle.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für den Bericht, Frau Schmalfuß. Und, die Funktionen sind alle aufgezählt. Was unser Wald wert ist, das lässt sich nicht in Euro abmessen, das wurde schon gesagt. Was mich sehr freut, ist, dass die 20.000 Festmeter Einschlag geplanterweise sich wieder abbilden, auch in der Bilanz. Und ich lobe hier auch ausdrücklich die Wirtschaftlichkeit, die sich dadurch wieder ergibt. Wobei man da ein bisschen am Naturfaden hängt, ist klar, die 18.000 Festmeter, die man noch als ZN da sieht, ist tendenziell abnehmend, wenn nicht noch ein Lothar oder sonst was uns da reinhagelt. Aber gerade auch die Leistung der CO2-Minderung, die muss man immer wieder gut benennen. Gibt es eigentlich Großstädte, die mehr Wald haben wie wir? Also wir sind da schon ziemlich vorne im Ranking, würde ich sagen. Also beim Wein weiß ich es, gibt keine Großstadt mit mehr Rebfläche, aber unsere 1000 Hektar der Wald, die sind stadtklimatisch und eben auch in der Sozialfunktion einer der Gründe, warum Freiburg so eine Schwarmstadt ist. Wir haben auch stadtklimatisch, wenn man den Wald wegdenkt, darf man ja gar nicht denken, was da los wäre, auch von der klimatischen Seite. Insofern, vielen Dank. Wir nehmen zur Kenntnis, dass nachhaltig gearbeitet wird, ein Forstbegriff, den man auch mal hier wirtschaftlich und auch biologisch nennen kann. Und man wird es entsprechend nicht als Selbstläufer sehen. Wir wissen, was da alles mit hinten dran hängt und hoffen auch, dass, zumindest kam es mir nicht zur Kenntnis, größere Unfälle passiert sind in diesem heiklen Geschäft. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Dann bitte Herr Geiler.
Ja, in der Kommentierung zum Statusbericht Klimaanpassungsstrategie hatten wir unter anderem auch den Vorschlag gemacht, mal auf den Kolumbipark zu gucken, um zu eruieren, was man im Kolumbipark an Schwarmstadtmaßnahmen hätte realisieren können, wenn man gewollt hätte. Der Kolumbipark war deshalb in unserem Fokus, weil der wird enorm frequentiert und insofern hätte dort eine gute Chance bestanden, den Schwarmstadtgedanken, die technischen Möglichkeiten mit Zisterne, Bewässerung vom Altbaumbestand, dem Publikum dazu vermitteln. Noch mehr frequentiert wäre der Schlossberg. Und der Schlossberg hat auch eine Funktion in Bezug auf Wasserrückhalt und Vergleichmäßigung vom Wasserabfluss. Wir hatten uns ja hier schon mal in dem Raum unterhalten und Sie hatten mit Recht darauf hingewiesen, die mit Abstand wichtigste Maßnahme ist die Baummischung, weil die ist entscheidend für den Wasserrückhalt. Aber es gibt auch untergeordnete Maßnahmen, mit denen seit längerem der Förster, der für den Wald oberhalb von Au und oberhalb von Staufen zuständig ist, experimentiert. Wie kann man durch kleine bauliche Maßnahmen dafür sorgen, dass weniger Wasser die Waldwege beispielsweise runterfließt, dass mehr Wasser direkt im Wald versickert werden kann? Und da rege ich jetzt an, ist mal eben gekommen, der Gedanke, wie kann man das am Schlossberg popularisieren? Wie kann man den unzähligen Leuten, die dort spazieren gehen, verdeutlichen, welche Funktion hat der Wald für Wasserrückhalt? Wie kann man dafür sorgen, dass der Wasserrückhalt am Schlossberg, im Schlossbergareal verbessert wird, um dem Publikum zu zeigen, wie die Schwammstadt in die Schwammlandschaft übergeht? Als mal mittelfristige Anregung, über die man nachdenken könnte.
Gut, ganz herzlichen Dank. Dann waren hier noch, übergebe ich direkt an Sie, Frau Schmalfuß. Die App, die Großstadt mit mehr Wald und der Schlossberg.
Also das Stichwort und das Thema haben wir schon mehrfach überlegt. Im Moment sind wir aber nicht in einer konkreten Realisierung einer Stadtwald-App, wohl aber Arbeit wird an verschiedenen Stellen schon oder soll zukünftig mit QR-Codes schon mal gearbeitet werden. Beispielsweise realisiert unter Federführung, muss man sagen, des Biosphärengebiets, aber am Schauinsland schon ein sehr schöner Lehrpfad, vor allen Dingen barrierefrei, realisiert, dass gerade mit leichter Sprache und aber auch für Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen dort der Gipfelbereich erlebbar ist. Und da wird zum Beispiel wirklich mit einer App gearbeitet, die kann man runterladen und dann wird eben zum Beispiel für Sehbehinderte in Sprachführung oder für kognitiv eingeschränkte Menschen in leichter Sprache Dinge erklärt. Also bausteinhaft versuchen dieses Medium zu nutzen, aber für die Stadtwald-App fehlt uns im Moment schlicht auch die Ressource, sowohl personell als auch finanziell jemanden daran zu setzen und zu sagen, so verfolge das mit Nachdruck. Da haben wir nämlich vorher noch eine Website zu aktualisieren und die digitale Karte zu bearbeiten. Aber auf jeden Fall ein guter Ansatz. Zum Beispiel glaube ich auch, um so ein Thema, also von den Lehrpfaden, die wir haben, die sind auch wirklich gut, da möchten wir aber eher so ein bisschen weg. Nicht den Wald beschildern, aber zum Beispiel so eine Information zum Wasser wäre total geeignet, glaube ich, auch mit einer App zu kommunizieren. Ich wollte nur sagen, am Schlossberg sind wir gar nicht zuständig, jedenfalls nicht am ganzen Schlossberg und nicht an dem hochfrequentierten Bereich, sind wohl immer wieder mit dem Boot, aber da ist das GUT im Zug. Aber das Thema Wasser und Wasserrückhalt machen wir
vor allen Dingen am Schauinsland beim Herrn Schell, weil da ja auch die steilsten Hänge und auch sehr viel Bedarf ist, sind wir auch mit vielen Dingen versuchsweise dran, Erfahrungen zu sammeln, den Wasserrückhalt im Wald zu verbessern, über vor allen Dingen auch in Kombination mit den Möglichkeiten, die sich da für Biotope, für Feuchtbiotope und Amphibien bieten, Synergien zu schließen und wollen dann die Erfahrungen, die wir da sammeln, zum einen vor allen Dingen in die Praxis in allen Revieren umsetzen. Zum anderen aber finde ich das eine ganz tolle Anregung, mal zu überlegen, wie wir das dann auch noch kommunizieren können, diese Leistung des Waldes und auch seiner Pflege und Bewirtschaftung für das Thema Schwamm statt Klimaanpassung in Bezug auf Wassermanagement. Also da haben wir nämlich noch gar nicht drüber nachgedacht, wenn wir uns eher um das Operationale und wirkungsvolle Handeln im Moment kümmern, ist es natürlich total sinnvoll, das auch nochmal zu kommunizieren und in die Öffentlichkeit zu tragen. Also an dem Thema sind wir dran, allerdings auch so, dass wir sagen, jetzt gucken wir mal, verschiedene Dinge probieren wir aus, sie bewähren sich auch bislang, damit wir nicht überall uns verzetteln. Herr Schätzle, in Baden-Württemberg, würde ich mal sagen, sind wir die Großstadt mit dem meisten Wald. Nicht die Stadt mit dem meisten Wald, da hat Villingen, Schwenningen mehr, aber die sind mal, glaube ich, keine Großstadt, oder? deutschlandweit könnte ich jetzt gar nicht mal sagen, aber wir haben mit 41% Waldanteil Gemarkung auf jeden Fall einen hohen Waldanteil und wir haben viel Wald und das ist ein Riesenpfund für die Stadt und den Gemeinderat.
Ich will nur eins zu dem Wasser sagen, weil es uns wirklich ein sehr großes Anliegen ist und da will ich mal mich bedanken, dass die Zusammenarbeit da mit dem Umweltschutzamt und mit dem Stadtplanungsamt da gerade sehr gut läuft. Wir setzen um, also wir haben verschiedene Probe, Verlangsamungen, andere Querschnitte, andere Dohlendurchmesser, Anteil der Dohlen, wo es versickert wird, haben wir Probe, Umsetzungen. Wir haben wirklich versäumt, darüber zu kommunizieren, aber was wir jetzt gerade machen, ist, dass wir uns mit den anderen Ämtern abstimmen, weil da fehlt uns das Know-how, wo es für die Unterlieger am sinnvollsten ist. Ihr Vorschlag mit dem Schlossberg ist von der Kommunikation sicher ein sinnvoller Standort. Wir sind gerade auf der Suche, wo sind sozusagen die Unterlieger am gefährdetsten? Wo gibt es sozusagen in der Stadt dann gefährdete Bereiche? Das heißt, wo macht das von unserer Seite Sinn? Weil wir können einen großen Beitrag im Wald leisten zum Versickern für uns. Wir können das verlangsamen, den Abfluss verlangsamen, aber wenn wir nicht überall gleichzeitig anfangen, sind wir gerade in Absprache, die Frau Schmalfuß hat gesagt, welche Täler im Schauinsland, oberhalb Littenweiler, am Rosskopf sind am gefährdetsten oder am wichtigsten. Und da findet gerade ein sehr guter Austausch statt, aber angefangen haben wir mit Versuchen. Und jetzt ist eben die Frage, wie kriegen wir die auf die Fläche? Wo setzen wir es als erstes, in welchem Umfang um?
Genau, können Sie auch bilateral ins Gespräch gehen, wenn es noch Ideen gibt. Ganz herzlichen Dank. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Frau Schmalfuß, Herr Menzinger, für diesen sehr kompakten, aber natürlich großartigen Bericht. Und nächstes Jahr hören wir dann eine andere Funktion im Vordergrund und wünschen Ihnen dabei erstmal auch wieder so einen erfolgreichen Vollzug. Und wie schon gesagt wurde, alles kann man nicht steuern, aber ein bisschen kann man auch bei der wirtschaftlichen Funktion natürlich doch durch gutes Handeln das steuern. Ganz herzlichen Dank.